Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die Insel Lesbos und das Flüchtlingslager Moria, das waren Bilder, die wohl niemanden kalt gelassen haben, der gesehen hat, in was für beschämenden Zuständen Menschen leben müssen, die bei uns Schutz suchen. Die Journalistin Franziska Grillmeier ist dahin gegangen, wo viele lieber weggeschaut haben, und berichtet in ihrem neuen Buch vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Auf der griechischen Insel Lesbos hat sich das größte Flüchtlingslager Europas befunden und die Zustände dort waren verheerend. Vor 3 Jahren gab es dann einen großen Brand und das Lager wurde fast vollständig zerstört, und inzwischen leben die Geflüchteten auf der Insel in einem anderen, viel kleineren Lager. Die Journalistin Franziska Grillmeier ist 2018 nach Lesbos gezogen und hat das Leben im Lager miterlebt, mit zahlreichen Geflüchteten gesprochen und jetzt ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben. Die Insel heißt es, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas. Und ich freue mich jetzt, mit ihr in München verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Grillmeier.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wie ist denn damals die Idee bei Ihnen entstanden, nach Lesbos zu gehen? Was hat da den Ausschlag gegeben?
Ich war ein Jahr zuvor schon mal dort und hatte schon immer als Fokus Migration und Flucht, und auch die europäische Fluchtpolitik hat in den letzten Jahren immer wieder eine große Rolle in der Berichterstattung bei mir gespielt. Und ich war ein Jahr zuvor dort und konnte mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, an so einem Ort zu leben, weil er mich nachhaltig noch sehr beschäftigt hat. Ich hatte damals aber eine Freundin dort, die dort gearbeitet hat, humanitär, und bin ein Jahr später wiedergekommen und habe mich eigentlich nur für 2 Wochen in eine kleine Wohnung eingemietet auf der Insel, um eine Reportage zu schreiben. Und irgendwann kam die Vermieterin rein und meinte, macht's Ihnen was aus, wenn ein paar Menschen hier durchkommen, sich die Wohnung anzugucken. Und die wird im Herbst frei. Und damals habe ich irgendwie aus einer ganz irrationalen Entscheidung, ehrlich gesagt, heraus, aus dem Bauchgefühl heraus gesagt, warum bleibst du nicht einfach mal den Winter hier und schaust, was passiert, und forscht auch so ein bisschen nach diesen Momenten zwischen den medialen Höhepunkten, also so ein bisschen diese Stille auch mitzuerleben, was passiert in so einem Lager eigentlich. Und dann bin ich, ich muss fast sagen, hängen geblieben. Also es ist jetzt der 5. Winter, an dem ich da bin.
Und Sie fangen ja auch Ihr Buch gar nicht damit an, man erwartet vielleicht, dass Sie gleich ins Flüchtlingslager schauen, sondern mit 2 Menschen, die für Hilfsorganisationen dort waren und verhaftet worden sind. Eine davon, Sarah Mandini, ist relativ bekannt, weil sie mit ihrer Schwester aus Syrien geflogen war. Beide waren Nationalschwimmerinnen. Da gibt es auch einen Film inzwischen drüber. Warum haben Sie das an den Anfang gestellt? Was zeigen denn diese beiden Vorfälle, dass da Helfer verhaftet worden sind?
Ja, ich glaube, warum es am Anfang steht, ist tatsächlich, weil es die erste Geschichte war, in die ich so reingestolpert bin, weil sie nochmal von einem anderen Standpunkt auch diese Insel erzählt hat für mich, weil sie von dem europäischen Standort ausgeht, also von einer Mutter und einem Sohn, einem deutsch-irischen Rettungsschwimmer, der damals verhaftet wurde, auch zusammen mit Sarah Mandini. 2018, und ich kam auf die Insel an, und das war, ich glaube, 1-2 Wochen zuvor wurden sie am Flughafen, oder wurde Sarah Mandini am Flughafen festgenommen. Und das war damals einfach dieser große Schock auf der Insel. Den hat vielen humanitären HelferInnen, die damals auch dort waren, haben sich gefragt, was passiert denn jetzt? Warum? Was steckt hier dahinter? Dem habe ich dann versucht, auf die Spur zu kommen, und habe vor allem dann auch Jean-Binders Mutter begleiten können, die dann auch auf die Insel gekommen ist. Und so hat eigentlich diese, meine eigene Reise auch mit ihrer Geschichte angefangen. Und bis heute ist es so, dass ich auch Fanny Binder, die eben im Buch am Anfang vorkommt, immer wieder auch auf der Insel sehe, weil diese Geschichte sich weiter fortgesetzt hat. Und 5 Jahre später immer noch steht ja diese Gerichtsverhandlung aus.
Sie erzählen ja auch sonst in Ihrem Buch sehr viel von diesem schwierigen Alltag, den die Menschen da im Lager haben oder hatten, und die Ihnen dann oft auch ihre Geschichte erzählt haben. Wie sind Sie da mit den Leuten überhaupt ins Gespräch gekommen? Waren die gleich offen dafür oder mussten Sie sich da erstmal so Vertrauen erarbeiten?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil man kommt sich ja manchmal auch ganz schäbig vor, ehrlich gesagt, wenn man an solchen Orten ist und da mit Stift und Papier steht und irgendwie auch eindringt in die Privatsphäre von Menschen, die sich versuchen, irgendwie ein würdevolles Leben dort zu gewährleisten, in welcher Form auch immer. Also wenn man dann zum Beispiel diese Straße hochgegangen ist von Moria rechts, daneben gab es so eine kleine, so einen Seiteneingang, wo man, wo es einfach damals schon Dutzende und Hunderte von Zelte gab, die dort standen. Und ja, also ich glaube, mein Gefühl war auch am Anfang so, ich dringe ständig in die Privatsphäre von Menschen ein, unfreiwillig, weil sie keine haben. Und das war, ich arbeite viel damit, dass ich eigentlich mich erstmal irgendwo hinsetze und dort sitzen bleibe und dann warte, was passiert und beobachte. Und ganz oft kommen Menschen auf einen zu und fangen an zu erzählen oder fangen auch mal an zu schimpfen oder ja, haben einfach das Gefühl, auch ich muss, da sitzt jetzt jemand und dem kann ich mal kurz erzählen, siehst du das auch, was ich hier sehe? Und dann habe ich immer auch ganz schnell gesagt, ja, ich bin Journalistin, ich bin jetzt hier, um die Situation darüber auch zu berichten. Und dann haben die meisten Menschen eigentlich immer ganz schnell gesagt, ja, ich erzähle dir jetzt, was mich gerade umtreibt. Und so kommt man dann auf diese Lebenslinien.
Sie haben ja da ganz unterschiedliche Schicksale erfahren, aber hatten Sie den Eindruck, dass es da doch Konstanten gibt, also Probleme, die quasi strukturell und immer gleich sind?
Meinen Sie jetzt bei den Geflüchteten
ja,
selbst?
Also in der Situation, die Misere quasi, in die die Menschen geraten.
Ja, absolut. Also man, ich glaube, das, was mich am meisten nachhaltig beschäftigt hat, war diese Stille und dieses Warten dazwischen. Also dass man eben dass man dieser, ich sag's immer so ein bisschen bürokratischen Gewalt auch ausgesetzt ist, die sich, die eben nicht nur sich in Feuern dann später ausdrückt oder auch in der großen physischen Gewalt, die es ja auch in dem Lager gab, sondern zum Beispiel auch in diesen langen Schlange stehen und langen Warten auf etwas, wo man gar nicht weiß, wo es einen eigentlich hinbringt. Und dann auch in diesen Momenten, wenn einfach es mal regnet oder dann sofort so eine Existenz einfach diesen Hügel runterrutscht. Also man verliert ständig wieder alles und ständig war auch diese Insel, also diese Lagerstruktur ständig wieder auf der Flucht und musste sich immer wieder neu finden. Und ich glaube, das war etwas, was die meisten Menschen die ganze Zeit geprägt hat. Also diese unglaublich strukturierte Unsicherheit, die ihnen da auforchestriert wurde.
Das fand ich auch sehr berührend. Eine Szene, weil sie den Regen gerade ansprechen, wo quasi das ganze Lager wegrutscht und ein Mann, ein Vater zu ihnen sagt, kommt denn niemand und hilft? Und es kommt tatsächlich keiner. Jetzt gibt es ja inzwischen da ein kleineres Lager. Hat es die Situation für die Menschen wirklich verbessert?
Ja, genau. Also man nimmt ja so im Buch, oder ich habe zumindest versucht, diese Evolution der Lager oder auch dieses, ich sage ja auch, orchestrierten Ausnahmezustandes, der auch so zum Teil gewollt war, nachzuverfolgen und nachzuerzählen. Und man kommt dann wirklich von diesem, von dieser Verwahrlosung, von dieser entwürdigten Situation, in der Menschen in Moria waren, auf einmal zu Hochsicherheitszentren, die auch zum Teil fernab der Öffentlichkeit liegen, also auf diesen fünf ägäischen Inseln. Also Lesbos ist hier nur eine von vielen Orten in der Ägäis, die auch Fluchtlager hatte. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass die Menschen nach dem Brand immer noch in dem temporären Lager leben. Die leben noch immer nicht in dem neuen errichteten Hochsicherheitslager, was auch 100% von der EU finanziert wurde. Also danach hat man eine EU-Taskforce eingerichtet und hat gesagt, okay, wir nehmen das jetzt mit in die Hand, wir arbeiten hier mit den griechischen Behörden zusammen. Und da haben aber auch viele Menschenrechtsorganisationen immer wieder kritisiert, dass man natürlich jetzt sozusagen komplett ins Gegenteil gegangen ist. Man hat jetzt so einen richtigen Foucault'schen Sicherheitskomplex dort errichtet, wo auch zum Teil 24/7 Kameraüberwachung stattfindet, man auch abgetastet wird, wenn man ins Lager geht. Es ist einfach eine ganz andere Form von Lagerbedingungen jetzt sind, die in vielen Fällen, also humanitär gesehen, sich natürlich auch verbessert haben. Das kann man nicht anders sagen. Die Zahlen sind auch viel weniger geworden der Menschen, die im Moment ankommen. Das hat aber auch damit zu tun, dass einfach viele auch an der Ankunft gehindert werden mittlerweile auf dem Meer.
Sie haben es ja auch gerade schon angesprochen, es geht ja in Ihrem Buch jetzt nicht nur um diese eine Insel, es geht überhaupt um die Ränder Europas, an denen dieser Ausnahmezustand herrscht. Also Sie waren, glaube ich, auch gerade in Niger, also Sie sind viel unterwegs, schauen sich überall um. Was sind denn überhaupt die Hauptprobleme an diesen Rändern Europas?
Ja, ich glaube, dass man dort einfach das ganz oft das Ergebnis einer Politik sieht, also der Konsequenz einer politischen Fehlentscheidung, die Pufferzonen vor Europa kreiert, die irgendwann zerplatzen müssen. Also das hat man gesehen im EU-Türkei-Abkommen, was dann so umgesetzt wurde oder nicht umgesetzt wurde, dass sich eben immer mehr Menschen auf den Ägäischen Inseln zum Beispiel gestaut haben und dann nicht mehr aufs griechische Festland gekommen sind und damit eben auch diese totale Überlastung der Lager stattgefunden hat. Das zeigt sich dann aber auch eben in anderen Formen. Jetzt sind zum Beispiel viel weniger Menschen in den Lagern und jetzt aber mehr in der Obdachlosigkeit, zum Beispiel in Athen. Oder ich treffe dann wahnsinnig viele Menschen wieder getroffen, zum Beispiel an der Grenze zwischen Bosnien-Herzegowina und Kroatien, die dann einfach gesagt haben, wir können in Griechenland mit diesen Standards nicht überleben. Wir leben irgendwie auf der Straße als Familie. Wir müssen es jetzt nochmal versuchen, irregulär nach Zentraleuropa zu kommen und die dann dort an der kroatischen Grenze feststecken und natürlich auch andere Wege nehmen, ja, und das sehen wir auch, das sehen wir in Italien, das sehen wir an anderen Orten, wo einfach nicht vorausschauend eine Politik betrieben wird, die sich überlegt, okay, wie gehen wir damit um? Also man hat so das Gefühl, es setzt sich niemand mal an den Tisch und sagt, ja, wie regeln wir diese solidarische Asylpolitik in Europa? Wir haben bis heute wahnsinnig wenige Länder, die sich eigentlich dazu bereit erklärt haben, Menschen würdevoll aufzunehmen. Es werden immer weniger und es werden immer drastischere Maßnahmen auch durchgesetzt, um die Grenzen in Anführungszeichen zu schützen.
Also Franziska Grillmeier, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Danke Ihnen auch.
Und das Buch von Franziska Grillmeier ist unter dem Titel Die Insel, ein Bericht vom Ausnahmezustand an den Rändern Europas beim Verlag CH Beck erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 24 Euro. Viele Krimis sind ja stark mit der Region verbunden, in der sie spielen, aber eben auch mit der Landschaft. Zum Beispiel die Romane des australischen Schriftstellers Gary Disher oder jetzt der niederländische Journalist Matthijs Deen, der vor einem Jahr seinen Ermittler ins Wattenmeer zwischen Deutschland und den Niederlanden geführt hat. Dieser Leve Cupido ist ein deutscher Polizist mit niederländischen Wurzeln, also ein Grenzgänger zwischen beiden Ländern. Jetzt geht seine Geschichte weiter in Matthijs Deens neuem Nordseekrimi Krimi der Taucher und Thomas Wörthje stellt das Buch vor.
Neue Krimis.
Der titelgebende und bedauernswerte Taucher in Matthijs Deens neuem Roman, der Taucher also, ist mit Handschellen an einen Schiffswrack am Meeresboden in der deutschen Bucht gekettet. Bei dem gesunkenen Schiff handelt es sich um die Hanne. Die ist 1950 untergegangen und hatte Kupferplatten im Millionenwert an Bord. Die Körperhaltung des Tauchers, die ist speziell, denn er scheint eine letzte Botschaft aussenden zu wollen. Und deswegen ein deutlicher Fall für Leve Cupido, Ermittler des Bundeskriminalamtes, den wir schon aus Deens Roman Der Holländer kennen. Dieser Cupido ist ein ganz brillanter Polizist und so seziert er schon fast chirurgisch und mit viel Geduld die komplexen Umstände dieses Verbrechens, das dann am Ende gar nicht mehr so mysteriös ist. Denn bei denen ist der Human Factor entscheidend. Erst wenn Cupido tief genug in die Familiengeschichte der Person gegraben hat, entsteht ein plausibles Bild des Geschehens. Den erzählt sehr bewusst entschleunigt. Das ist relativ stressfrei. Man fährt viel Auto, sitzt in trostlosen Hotelzimmern rum, schaut aufs Wasser und beobachtet still die Begebenheiten. Und plötzlich bricht dann mal Action los, dass es nur so fetzt. Zum Beispiel, wenn ein Unhold mit seinem Motorboot an die Säule eines Windrads knallt. Und dann, wie ein Meeresstrudel plötzlich verschwindet, fährt die Erzählung wieder ruhig fort. Man muss natürlich so eine Meeresmetaphorik nicht überstrapazieren, aber in Matthijs Deens Büchern spielt die Nordsee nun mal die Hauptrolle. Die Nordsee mit ihren Gezeiten, ihrem Wattenmeer, mit den Inseln, mit den Küsten und Flüssen, die in sie münden, ihre nur scheinbare Unveränderlichkeit, wo durch Sandbänke wandern und Strömungen immer neue Strukturen bilden, all das schafft bei ihm einen Bedeutungsraum, in dem Menschen agieren, kommunizieren, lieben und auch töten müssen. Und immer mit dem Bewusstsein, dass ihr Schicksal in diesem Bezugsrahmen eher gleichgültig ist. Es sei denn, sie kümmern sich selbst darum. Und das geht nicht immer gut. Und an diesem Punkt erinnert den ein bisschen an Georges Simenons Miquet-Romane. Unter dem ganz behaglich gemütlichen Gewand steckt eine präzise, fast eisige Verhandlung dessen, was Menschen und Menschlichkeit letzten Endes seien.
Thomas Wörtcher über den neuen Krimi von Matthijs Deen, Der Taucher, aus dem Niederländischen übersetzt hat das Buch Andreas Ecke und erschienen ist es im Mare Verlag.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ein sehr bekanntes Buch, das auf nochmal ganz andere Weise neu gelesen werden kann. Darum geht's jetzt mit einem Fundstück aus dem Werk von Brigitte Reimann. Ihr Roman Die Geschwister ist ja schon 1963 erschienen, damals viel diskutiert worden, aber dann von anderen Texten der Schriftstellerin ja so ein bisschen in den Schatten gestellt worden. Jetzt gibt's aber nochmal eine neue Ausgabe davon und Frank Meyer hat sie gelesen. Und diese Ausgabe, die hat's ja offenbar in sich. Warum, Frank? Was ist da gefunden worden?
Ja, da gibt es wirklich eine Fundgeschichte. Wenn man die im Roman lesen würde, würde man sagen, ist ja ein bisschen viel glücklicher Zufall dahinter, aber es ist wirklich passiert. Im vergangenen Jahr wurde ein Haus saniert in Hoyerswerda, ein Haus, in dem Brigitte Reimann in den 60er Jahren gewohnt hat, und da wurde in so einem Verschlag unter der Treppe, so ein Harry Potter Verschlag hat dazu jemand geschrieben, wurde eine Kiste gefunden mit lauter Papieren drin, und die Abrissfirma, die das Haus aufgeräumt hat, sie sei gepriesen, hat offenbar erkannt, das ist jetzt nicht irgendwelches Altpapier, was weg kann, sondern literarisch wertvolles Altpapier. Das war nämlich in dieser Kiste ein Heft mit den ersten 5 Kapiteln aus diesem Roman Geschwister von Brigitte Reimann. Außerdem noch ein Typoskript mit anderen Abschnitten aus dem Buch. Und der Fund ist jetzt vor allem interessant, weil man an diesen Materialien sehen kann, wie die Zensur damals in der DDR eingegriffen hat in dieses Buch. Und man konnte jetzt mit dieser neuen Ausgabe diese Eingriffe rückgängig machen.
Bevor wir uns die ein bisschen genauer anschauen, erst nochmal vielleicht, warum war das überhaupt so ein wichtiger Text? Warum wurde der so viel diskutiert damals?
Ja, das war ein sehr mutiges Buchprojekt, diese Geschwister in den frühen 60er Jahren, weil es um ein ganz heißes Eisen in der DDR, aber auch rundherum ging, nämlich um junge Menschen, die weggehen wollen aus diesem Land, die die Nase voll haben von diesem Staat. Und dabei ist Brigitte Reimann von einer Erfahrung in ihrer eigenen Familie ausgegangen, denn ihr älterer Bruder Lutz ist 1960 weggegangen aus der DDR mit seiner Frau und seinem kleinen Kind. Darüber haben sich die Geschwister auch sehr auseinandergesetzt. Man kann heute Briefe lesen von Brigitte Reimann, wo sie da brieflich heftig diskutiert hat mit ihrem Bruder dann schon im Westen. Und diese Konstellation hat sie eigentlich in dieses Buch übernommen, denn da geht's um eine 25-jährige Malerin, Elisabeth, so das alter Ego von Brigitte Reimann selbst, die zuerst ihren älteren Bruder verliert, Konrad, der sich in den Westen absetzt, und als die Handlung einsetzt, das ist Ostern 1961, also Monate vor dem Mauerbau, da kommt ihr anderer Bruder, ihr zweiter Bruder zu ihr, ihr Lieblingsbruder Uli, und erzählt ihr, dass auch er weggehen will in den Westen. Und in dem Buch geht es jetzt auch um seine Motive für diesen Schritt. Warum will so ein junger Mann, das ist die erste Generation, die eigentlich in der DDR sozialisiert wurde, Schule, Hochschule durchlaufen hat, warum will der weg aus diesem Land? Und dass eine Figur so offen darüber reden kann, warum sie nicht mehr in der DDR lesen will, das war schon extrem ungewöhnlich in dieser Zeit.
Und wurde wahrscheinlich, sind das auch dann Passagen, die zensiert wurden, oder? Was sieht man jetzt da an diesen Funden, was nochmal eine neue Sicht auf den Text ermöglicht?
Ja. Genau da, an diesen Stellen hat die Zensur vor allem eingegriffen bzw. einzugreifen versucht. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, denn man wusste schon aus den Tagebüchern von Brigitte Reimann, dass sie sehr kämpfen musste um dieses Buch damals in den Jahren 62 und 63. Sie hat 1962 in ihr Tagebuch geschrieben, ich will da mal 2 Sätze vorlesen. Entsetzliche Aufregung wegen der Geschwister. Das Manuskript mit den Änderungsvorschlägen ist zurückgekommen, die Stasi-Szene gestrichen, die Kunstdiskussion gestrichen, alles, was an Gefühl oder gar an Bett gemahnt, ist gestrichen. Und jetzt kann man meine schöne Geschichte getrost in jedem katholischen Mädchenpensionat auslegen. Das hat sie damals geschrieben. Und sie hat es interessanterweise geschafft, ganz viel zu retten von dem, wovon sie hier spricht, was gestrichen werden sollte. Also diese Stasi-Szene ist tatsächlich damals drin gewesen in der Erstausgabe. Was sie mit Gefühl und Bett meint, ist auch drin gewesen in der Erstausgabe. Aber vieles konnte sie auch nicht retten. Also es gibt zum Beispiel bei diesem älteren Bruder Konrad, über dem stand in ihrem Manuskript, der war in der DDR engagiert, der war FDJ-Sekretär an seiner Schule, hat sich da eingebracht und dann ist er eben enttäuscht worden von diesem Staat. Also selbst die Engagierten gehen vielleicht später weg. Und eine Passage, die geht einem auch so ans Herz heute, da sagt sie zu einem Vertrauten, ja, mein älterer Bruder ist weggegangen, einer meiner engsten Freunde ist weggegangen, ich kann jetzt nicht auch noch Uli verlieren, das ertrage ich nicht, das überlebe ich nicht. Und das macht auch klar, wie groß die Dimension dieses Problems war.
Das heißt, es ist jetzt nicht nur historisch interessant, so nach dem Motto, ja, war damals ein Riesending mit diesem Roman, jetzt gucken wir uns den nochmal an, sondern der spricht auch heute einen noch an, obwohl er schon 60 Jahre alt ist.
Ja, was ganz intensiv ist in diesem Buch, das ist diese Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Geschwistern, zwischen Elisabeth und Uli, wie sie kämpft um diesen Bruder. Also was da auch an Beziehung durchscheint, wie intensiv diese Bruder- und Schwesterbeziehung war. Und man kann sich das ja auch leicht übertragen, so in unsere heutige polarisierte Zeit, wenn ein Geschwister oder ein Familienmitglied abgleitet in eine andere politische Weltanschauung, wie man dann kämpft und vielleicht Angst hat, jemanden zu verlieren. Und das fand ich ganz, ganz frisch beim Wiederlesen. Es gibt auch andere Stellen, wo man denkt, das war damals schon möglich. Zum Beispiel Elisabeth wird auch sexistisch fertig gemacht von einem Parteigenossen, auch noch einem alten, verdienten Parteigenossen. Auch dass da so Diskurse, die wir bis heute führen, damals schon aufgetaucht sind, dass die da drin sind, fand ich toll. Und dann muss ich auch sagen, es gibt so ein paar Stellen, wo schon dieser ganz sinnliche und experimentierfreudige Sound ihres großen Franziska-Linkehand-Romans schon durchschlägt in diesem Buch. Das ist auch literarisch so interessant. Also ich bin sehr glücklich über diese Neuausgabe.
Ich merke schon, Frank Mayer total begeistert von einer Neuausgabe von Brigitte Reimanns Roman Die Geschwister. Herausgegeben haben das Buch Angela Drescher und Nele Holdack im Aufbau Verlag. Es hat 224 Seiten und kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Molly Böhler aus Freiburg. Ich mache gerade Ausbildung zur Steuerfachangestellten und ich bin 22. Ich habe Stein und Flöte und das ist noch nicht alles gelesen von Hans Behmann. Das ist ein Fantasybuch mit, ja, ich würde sagen, eine Lebensgeschichte von dem Hauptdarsteller. Am Anfang ist er eigentlich auf dem Weg zu seinem Großvater und wird dann aufgehalten in so einem Tal und begegnet eben dort einer schönen Frau. Aber trotzdem ist es eigentlich was Unheimliches in dem Tal. Also irgendwas stimmt nicht. Als er zurückkommt, bekommt er von seinem Großvater eine magische Flöte. Wenn er die spielt, dann kann er damit sozusagen andere Leute lenken. Man kann sozusagen zum Guten und auch zum Schlechten diese Flöte verwenden. Das Buch hat mich halt berührt. Ich fand es voll schön, weil man so mit dem Charakter mitgegangen ist. Also ich kann das Buch weiterempfehlen.
In Freiburg liest Molly Böhler den Roman Stein und Flöte. Und das ist noch nicht alles von Hans Behmann, als Taschenbuch beim Münchner Pieper Verlag erschienen. Klassenkampf und Leistungssport, darum geht's in der Familie, von der Katharina Peter in ihrem Debütroman erzählt. 4 Jahre hat sie an diesem Buch gearbeitet und jetzt erscheint Erzählung vom Schweigen beim Verlag Mattes und Seitz. Und Agnes Bührig hat Katharina Peter in Hannover getroffen, wo sie als Autorin und Dramaturgin arbeitet.
Also ich sehe hier parteistatistische Erhebung 1939.
Genau, das ist ein Dokument aus dem Bundesarchiv in Berlin.
Katharina Peter, in sich ruhend, eine farbige Wollmütze auf dem Kopf, hat in ihre Schreibstube unterm Dach eines modernen Reihenhauses im Norden Hannovers gebeten. Hell fällt das Sonnenlicht durch die Fensterfront einer kleinen Terrasse auf einen Stapel Papiere. Frakturschrift unter einem Reichsadler mit Hakenkreuz ist da zu finden. Es ist das Dokument, mit dem ihrem Halbgroßonkel eine führende Tätigkeit als Mitglied der SS bescheinigt wird. Den Namen hat sie im Roman jedoch geändert.
Ich habe in diesem ganzen Erzählkonstrukt mich dafür entschieden, das zu fiktionalisieren, weil mir das Freiheiten gegeben hat in anderen Bereichen. Das kann ich jetzt gar nicht so klar formulieren, aber Dinge, die sonst justiziabel gewesen wären, anzudeuten, in der Hoffnung, dass sich das in der Familie sozusagen darüber noch aufdeckt.
Nicht ohne Grund heißt Katharina Peters Roman Erzählung vom Schweigen. Es ist der Versuch, das Bild ihrer Vorfahren, unbelastet, wie es ihr als Kind erzählt wurde, mit deren Verhalten abzugleichen, wie es sich aus vorhandenen Dokumenten ergibt. Ihr Großvater schrieb ein Kriegstagebuch, führte penibel ein Familienarchiv, machte hunderte Fotos. Nur angucken sollte das am besten niemand, sagt die 42-Jährige.
Auch dieses Opa war kein Nazi, diese Erkenntnis, dass das Familienalbum, also die Gefühlserbschaft, so auseinanderklafft mit dem Wissen über Nationalsozialismus. Und das halte ich wirklich für ein sehr, sehr großes deutsches Problem. Ganz grob 80% halten ihre Großeltern für irgendwie widerständig. Und es kann einfach nicht sein und es wird nicht zusammengebracht.
In der Ich-Erzählerin des Romans bringt Katharina Peter diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammen. Protagonistin Carolina Estor ist Enkelin einer Kriegsgeneration, die in der Nazizeit mittat. Ein Kind der 1970er Jahre mit einem Vater, der die Freiheiten der 1968er Generation lebt und einer Mutter, die zwischen Klassenkampf und Kapitalismus taumelt. Um mit diesen Widersprüchen klarzukommen, flüchtet sie sich erst in den Sport, später bearbeitet sie sie in der Psychiatrie.
Ich will nichts wegsperren, wenn ich ehrlich bin. Doch die existenziellen Spannungszustände, in die mich alte Traumen bis heute versetzen können, beanspruchen mich zu sehr. Wenn sie nach mir greifen, muss ich sie ernst nehmen und aushalten, sie durcharbeiten und ganz verstehen. Das ist eine raumgreifende, schmerzhafte Aufgabe. Jedes Mal, wenn es mir gelungen ist, sie zu überstehen, tröste ich mich mit der Fantasie, in Zukunft ganz sicher nie wieder von den Abgründen der Vergangenheit eingeholt zu werden.
Katharina Peter hat ihre Sprache mit Hilfe des Schreibens per Hand gefunden. Mehr als 4 Jahre hat sie am Manuskript gearbeitet, es immer wieder umgeschrieben, zum Teil auch Passagen auseinandergeschnitten, neu zusammengesetzt. Im Text tauchen viele Klammern auf. Es ist, als traute die Protagonistin ihren eigenen Wahrnehmungen nicht. Denn sie spricht aus, was dem Narrativ ihrer eigenen Familie widerspricht.
Das Schweigen ist ja auch die Depression von ihr, aber auch eben diese transgenerationale Schweigen oder das Schweigen über Täterschaft und Schuld. Und dieses in den Klammern, das ist für mich auch nur ein Ausdruck ihrer Unsicherheit. Und dieses unsicher Sprechende oder sich nicht trauen, sozusagen Urteile zu fällen und gleichzeitig voller Wut auch und voller Urteile zu sein und in diesem Spannungszustand gerade erst zum Sprechen gekommen zu sein.
Sprechen und Schweigen, das hat auch viel mit Katharina Peters eigenem Leben zu tun. Im Dialog habe ihr Vater sein Wissen an sie weitergegeben. Am gesprochenen Wort habe sie sich das pointierte Formulieren abgelauscht, sagt die 1980 in Bad Soden am Taunus geborene Autorin. In Berlin nimmt sie ihr Studium des szenischen Schreibens auf, gewinnt mit ihrem Abschlussstück Maxi-Singles 2006 den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarktes. In Hannover hat sie zuletzt in einem multimedialen Ausstellungsprojekt als Hexen verbrannten Frauen eine Stimme gegeben. Der Widerhall der Geschichte interessiert sie.
Eher als eine Geschichte zu erzählen, will ich eben erzählen, dass die Vergangenheit fortwirkt, besonders dort, wo sie verschwiegen wird.
Sagt Katharina Peter. Ihr Debütroman Erzählung vom Schweigen ist beim Verlag Mattes und Seitz erschienen. Israels Ministerpräsident Netanjahu war gestern in Berlin auf Staatsbesuch und viele Demonstranten haben deutlich gezeigt, wie sehr ihnen das missfällt. Allerdings gab es nicht nur israelfeindliche Demonstrationen, sondern am Nachmittag da zogen Hunderte in Berlin lebende Israelis vors Brandenburger Tor, um für den Erhalt der Demokratie in Israel und gegen Netanjahu zu demonstrieren. Ich bin jetzt mit Meron Mendel, dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, verbunden. Guten Morgen, Herr Mendel.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Gerade ist ja Ihr neues Buch erschienen, Über Israel reden, heißt es, eine deutsche Debatte. Und darin geht es auch um das Verhältnis Israel-Deutschland. Das ist ja aufgrund der Geschichte natürlich ein ganz besonderes. Wie ist das für Sie, wenn Sie sehen, dass da gestern am Brandenburger Tor hunderte Israelis stehen und gegen ihren eigenen Premierminister demonstrieren? Wie ist das für Sie als in Deutschland lebender Israeli? Was fühlen Sie dabei?
Ja, ich wäre auch gerne dabei. Gestern konnte ich nicht nach Berlin kommen, aber das ist eigentlich aus meiner Sicht genau eine Art von Israel-Solidarität. Es gibt keine bessere Israel-Solidarität als die Unterstützung der israelischen Demokratie und die Proteste gegen eine rechte Regierung mit sehr starken rechtsextremen Kräften dort, eine fundamentalistische Regierung, die in kurzer Zeit versucht, die israelische Demokratie zunichte zu machen.
Haben Sie denn mit Teilnehmern der Demo gestern gesprochen? Was haben die so erzählt?
Sie haben erzählt, dass es sehr viel Sorge gibt, auch vor Israelis, die in Berlin leben. Wir sind alle in Kontakt mit unseren Freunden, mit unserer Familie in Israel und sehen, was gerade vor unseren Augen passiert. Und was sie auch erzählen, dass ein großer Teil der deutschen Gesellschaft, auch mit Passanten, mit denen sie gesprochen haben, nicht wirklich der Ausmaß und die Ernsthaftigkeit der Situation in Israel klar ist. Das wird oft als noch so eine weitere politische Debatte innerhalb der israelischen Gesellschaft. Es wird nicht verstanden, dass wir in einem Schicksalsmoment sind. Und es kann wirklich sein, dass in den nächsten Monaten Israel nicht mehr eine Demokratie, mindestens keine liberale Demokratie mehr sein wird.
Wegen der umstrittenen Justizreform und diesen Sachen?
Justizreform ist ein sehr harmloser Begriff und dieser Begriff hat wenig mit den Plänen von Netanyahu zu tun. Der geplant ist ein kompletter Umbau der Justiz und praktisch eine unbegrenzte Macht für die Regierung zu geben, eine, wie schon gesagt, eine rechte, fundamentalistische Regierung, die nicht anders vorhat, als beispielsweise die arabischen Parteien aus dem Wahlsystem auszuschließen. Und wenn dieser Umbau auch funktioniert, da gibt es keine Kontrolle mehr über diese Regierung.
Man fragt sich ja, warum das für Netanyahu gerade jetzt so wichtig zu sein scheint, solche Staatsbesuche wie den gestern zu machen. Braucht er das, um innenpolitisch Punkte zu machen?
Absolut. Netanyahu versucht seit seiner Wiederwahl immer wieder eine Einladung nach Washington zu bekommen. Und Präsident Biden hat schlauerweise diese Gesuche immer abgelehnt, weil es jeder klar, dass solche Bilder, sei es in Washington, sei es in Berlin, dienen Netanyahu und innenpolitisch als Staatsmann vorzustellen, ihn als international anerkannter Politiker vorzustellen. Und was eigentlich Netanyahu gerade braucht, genau solche Bilder. Und leider, sage ich ganz deutlich, leider ging Bundeskanzler Scholz genau diese Gesuche von, hatte diese Bitte von Netanyahu zugesagt und hat ihn nach Berlin eingeladen und ihm praktisch viele Pluspunkte in die israelische Debatte geschenkt.
Heißt das, Sie würden sich, es hatten ja vor ein paar Tagen schon um die 1000 israelische Künstler und Schriftsteller die Bundesregierung aufgefordert, Netanyahu nicht zu empfangen. Wäre das besser gewesen, wenn Sie tatsächlich wie Biden gesagt hätten, nee, jetzt nicht?
Eindeutig ja. Also das wäre der kluge deutsche Außenpolitik, nicht generell einen Besuch an israelischen Ministerpräsidenten abzulehnen, sondern darauf hinzuweisen, dass zu diesem Zeitpunkt, das ist nicht der geeignete Zeitpunkt, das passiert in der Diplomatie und das wäre ein richtiges Signal auch Richtung der Protestbewegung in Israel, dass die deutsche Regierung ernsthaft besorgt ist über diese Situation vor Ort.
Wir kriegen ja hier immer mit, dass eben bekannte israelische Schriftsteller da in der Protestbewegung aktiv sind. Aber wie ist es? Gibt es eigentlich auch namhafte israelische Autorinnen und Autoren, die die Politik Netanyahus und der Regierung unterstützen?
Na, also das fällt auf, dass weder, es gibt kein einziger israelische Intellektuelle, sei es Autoren, sei es aus der Wissenschaft, die Netanyahu-Regierung unterstützen. Netanyahu wird fast oder ausschließlich von dem fundamentalistischen Lager in Israel, von der Siedlerbewegung unterstützt und von Menschen, die seine populistischen Parolen auch nachgehen. Und das dazu gehören die israelische Schriftsteller, die anerkannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller nicht.
Und was können wir hier tun, um diese Entwicklung in Israel, also die Protestbewegung gegen diese Entwicklung in Israel zu unterstützen?
Also wie schon gesagt, gestern ist eine verpasste Chance. Also gestern hätte man das ganz gut, wenn schon Netanyahu in Berlin war, das hätte man das noch mit deutlichen Worten, das war meine Erwartung an den Bundeskanzler, deutliche Worte, als gesagt wurden, den Umbau der Justiz zu kritisieren. Die Kritik war sehr zahm. Und ich hoffe sehr, dass erstmal die Politik, sei es der Bundespräsident, Außenministerin oder Bundeskanzler, in Zukunft ihr Ton verschärfen und Klartext mit Jerusalem sprechen. Dazu kann jeder beitragen, indem wir diese Erwartung an die Politik herantragen. Das versuche ich auch in diesem Interview. Und wir haben da auch durch direkte Kontakte, die ich in den Bundestag habe, und versuche, dass die deutsche Politik aus dieser Zurückhaltung dann sozusagen zu befreien.
Meron Mendel, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Gerne.
Und das aktuelle Buch von Meron Mendel heißt Über Israel reden, eine deutsche Debatte, und ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen.